Und ich werde selbst auch daran arbeiten, Leute darin zu unterstützen, weitere Schritte zu gehen über Demonstrationen hinaus und sich aufrichtig und ernsthaft zu fragen, wie kann ich eigentlich politisch aktiv werden?
Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Revolution und Ferien, da sind wir wieder. Hi.
Hallo.
Josie, ich würde heute gerne mit dir über Politik sprechen. Und zwar, weil ich in den vergangenen Tagen oder vielleicht sogar Wochen oder Monaten mich oft sprachlos gefühlt habe bei dem Thema. Und wenn ich was gelernt habe, dann, dass es gut ist, wenn man sich sprachlos fühlt, zu sprechen.
Ja, sicherlich. Ich finde es total interessant, weil ich mich nicht unbedingt sprachlos gefühlt habe, sondern ich habe in letzter Zeit sehr viel an meine Schulzeit gedacht und daran, dass ich in der Schule mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie wir die NS-Zeit durchgenommen haben, auch in unterschiedlichen Fächern. Ich hatte Deutschleistungskurs zum Beispiel und da haben wir natürlich auch Sachen gelesen, die in dem Zusammenhang relevant waren. Und ich weiß noch, dass ich in der Schulzeit mich immer schon darüber gewundert habe, wie viele von meinen KlassenkameradInnen diese Haltung hatten von, wie konnte das alles passieren? Wie konnte Hitler passieren? Wie konnte die Shoah passieren und sowas alles? Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich da saß als eins von wenigen schwarzen Kindern oder dann eben Teenagern und ich ja auch früher schon immer so ein bisschen auf Krawall war in der Schule und ich mich noch gut daran erinnern kann, dass wenn Leute ausgegrenzt wurden, wenn Leute gemobbt wurden, wenn Leute unterdrückt wurden, dass die meisten meiner weißen MitschülerInnen betreten auf den Boden geschaut haben. Und ich weiß noch, dass mein Gefühl damals immer war, genauso. Genauso. Und wenn wir jemals wieder in eine vergleichbare Situation kommen, dann seid ihr nicht die Menschen, auf die ich zählen werde. Und so seltsam das klingen mag, für mich ist es gefühlt fast erleichternd, dass wir in der Situation sind, weil ich das erste Mal den Eindruck habe, dass Leute nicht mehr einfach politisch sagen können, ja, so schlimm ist es doch nicht. Weil es ist ja schon so ein, finde ich, gesamtgesellschaftliches Gaslighting von, es ist doch gar nicht so schlimm, ihr seid einfach alle viel zu sensibel, du übertreibst total. Und ich merke, dass jetzt viel mehr Leute in Aufruhr und in Panik und geraten und in Angst und Schrecken versetzt sind, weil sie merken, oh fuck. Und ehrlich gesagt finde ich das angenehm, weil ich nicht mehr den Druck verspüre, die ganze Zeit zu sagen, seht ihr, wie schlimm das eigentlich alles ist? Bitte, ihr müsst es erkennen. Sondern ich denke so, well.
Was ich darin so interessant finde, also an den Leuten, die dann so aufgeregt sind, Angst haben, aus welchen Gründen auch immer, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ist so aus meiner Perspektive, dass die, die eigentlich gar nicht so doll Angst haben müssten, oft die sind, die so mit am aufgeregtesten dann sind.
Das ist auch mein Eindruck. Also total. Und ich meine, die politische Situation, in der wir jetzt sind, die hat sich ja länger angebahnt. Die ist ja nicht irgendwie mit dem Bruch der FDP im November gekommen, ja, sondern das ist echt ein langwieriger Prozess gewesen. Und auf dem Weg dahin weiß ich von vielen Leuten, die aktivistisch tätig sind in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten, sei es im Zusammenhang vom Thema Flucht und Migration, sei es mit Blick auf Ableismus, sei es mit Blick eigentlich auf alle Formen von Unterdrückung, dass die ganze Zeit Leute gesagt haben, Leute, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, weil das begünstigt faschistische Ideologien. Und von daher denke ich mir, ja, und also scheinbar müssen wir an diesem Punkt sein.
Ich habe auf Instagram mal die Leute gefragt, die mir so folgen, was sie gerade so umtreibt an politischen Themen. Und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich fand es ganz interessant. Ein paar Sachen habe ich mitgebracht. Es wurde mir zum Beispiel geschrieben, also die Sachen, die ich jetzt ausgewählt habe, sind die, die dann auch öfter gekommen sind. Zum Beispiel Angst vor Trump und Musk und was das für die Zukunft der Welt bedeuten wird. Angst vor der AfD, vor allem in Bezug auf Leben mit Behinderung. Da schrieb eine Person, es begann schon einmal damit, dass Leistungen und Hilfen reduziert wurden bis zum Tod. Eine andere Nachricht war, mir war Angst, dass nach unten treten wieder populär wird. Und dann haben Leute auch geschrieben, Ohnmacht, weil Fakten nichts nützen. Ach so, nee, das habe ich sogar selbst geschrieben. Witzig, deswegen ist da auch kein Anführungszeichen. Also genau, das war kurz was von mir, weil ich das im Moment oft fühle, dass ich so, auch wenn ich irgendwelche Talkshows sehe oder mit Menschen sprechen, die sich vielleicht auch in eine faschistische Richtung bewegen, dass ich da so gemerkt habe in der letzten Zeit, da kommt man ja gar nicht mehr ran. So, das macht mir persönlich Sorgen. Und dann schrieb noch eine Person, nee, das waren jetzt mehrere Personen, die Frage nach Hoffnung. Schrieb eine Person, dass sie die Hoffnung sieht, weil bei der Linken der Fokus mehr jetzt auf sozialen Themen liegt. Und eine andere Person schrieb, Hoffnung machen mir die U18-Ergebnisse. Es gab ja jetzt so eine Umfrage, ich glaube sogar so eine Wahl, richtig, wo Menschen unter 18 wählen konnten. Und
haben 20% für die Linke gestimmt.
Genau, ich habe die Zahl mitgebracht, weil das ist nämlich so ein zweischneidiges Schwert. Es war jetzt zum Beispiel so, dass bei dieser U18-Wahl rausgekommen ist, dass in Berlin 27,3% die Linke gewählt hätten und nur 8,3% die AfD. Wobei nur, also ich meine, sind auch 8,3%. Aber in Brandenburg, und da haben viele halt nicht drauf geguckt, sieht das Ergebnis so aus, bei den U18-Stimmen, dass die AfD 35,6% gewählt haben und die Linke 17,2. Also die Linke ist da die zweite Kraft, aber die stärkste ist die AfD in Brandenburg mit 35,6%. Und da hat es mir irgendwie auf jeden Fall den Hals ein bisschen zugeschnürt, als ich das gesehen habe. Auch nicht überraschend, aber super krass. Weil ich finde auch, also ich konnte das, als ich das heute gelesen habe, total teilen, diese Hoffnung. Sowieso habe ich immer auf die neuen Generationen, die nachfolgenden Generationen, die in so vielen, finde ich, ganz toll sind und offensichtlich auch ein großer Teil politisch. Aber es gibt eben auch einen anderen Teil. Und der ist zum Beispiel in Brandenburg, aber auch noch überall anders. Und ich meine, ich bin nicht so gut in Mathe, aber 35% ist halt mehr als ein Drittel.
Du hast recht, auch wenn du nicht gut in Mathe bist. Voll, ich finde das krass, weil ich mir manchmal denke, irgendwie ist sozusagen dieses Hoffnung auf die jüngere Generation auch eine echt ungerechte Sache. Also ich musste gerade an eine Freundin von mir denken, die schon wirklich lange als weiße Mutter, alleinerziehend eines schwarzen Kindes, auch so zu Elternthemen bloggt und die einfach super viel auch dazu teilt und schreibt, dass Jugendliche, Kinder und Jugendliche eigentlich einfach so im Stich gelassen worden sind. Also wirklich auch über eine lange Zeit, nicht erst seit der Pandemie. Und dass Parteien wie zum Beispiel die AfD natürlich eigentlich diese Leerstelle nutzen und die auch zu füllen wissen, ja. Also über soziale Medien zum Beispiel. Und wenn wir dann daran denken, dass in Berlin, nur als ein Beispiel, gerade Museen und Kultureinrichtungen extrem krasse Kürzungen erfahren haben und das zum Beispiel bedeutet, dass der Museumssonntag keine Option mehr ist, dann können wir total sehen, wie diese zwei Sachen auch so Hand in Hand miteinander gehen. Nämlich, ja, dass an Kinder und Jugendliche nicht gedacht wird, dass der Zugang auch zu Bildung, zum Beispiel zu Kultureinrichtungen, noch schwerer wird, als er ohnehin schon ist für viele Leute. Mhm. Und dass da immer auch Leute bereit sind, in diese Lücke reinzugehen und die zu schließen. Und das sind in der Regel Leute, die dann zum Beispiel faschistische Ideologien vertreten. Und das finde ich halt voll wichtig, das auch immer wieder im Hinterkopf zu haben, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir über jüngere Generationen sprechen, die sagen, ja, wir haben Hoffnung, dann ist da ja auch so eine gewisse Bequemlichkeit mit verbunden. Und ich hoffe, dass unsere Hoffnung mit Verantwortung auch verbunden wird. Dass sozusagen aus unserer Hoffnung sich auch ableitet, wir müssen Kinder und Jugendliche viel krasser mitdenken, viel mehr überlegen, wie können wir zum Beispiel eine politische Haltung unterstützen, ne?
Ja, bei Hoffnung denke ich immer an Luisa Neubauer. Die hat mal das irgendwo gesagt und das hat sich mir so eingebrannt. Ich weiß gar nicht mehr so das genaue Zitat, aber sowas wie Hoffnung fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern Hoffnung musst du dir selber machen. Das finde ich irgendwie so total richtig und merke das auch bei mir selbst, so weil, also nichts gegen im Bett liegen, haben wir ja auch schon drüber geredet, wie gerne wir das tun, aber von alleine im Bett liegen, da macht sich Hoffnung schlecht, so, aber Hoffnung funktioniert oder entsteht für mich auch eher, wenn ich Sachen mit Leuten dann zusammen mache oder auch alleine Sachen mache, aber einfach so im Machen, so die fällt nicht einfach so vom Himmel. Und was ich auch finde, also wo ich genau das Gleiche denke wie du, also dass so die Kinder und Jugendlichen vor allem auch gerade in der Pandemie ja die Leidtragendsten waren und auch vergessen wurden. Und ich glaube auch viele Kinder, auch wenn sie noch klein waren, haben das irgendwie ziemlich genau mitbekommen. Oder auch je größer sie jetzt werden, desto mehr kann man das dann ja auch reflektieren. Und dann ja eigentlich ein Wunder, dass bei dieser U18-Wahl überhaupt dann doch viele Stimmen an linke und progressive Parteien gegangen sind. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview geführt mit einer Psychologin zu einem ganz anderen Thema. Und dann haben wir aber auch so politische Entwicklungen besprochen. Und ich fand so einen Gedanken total interessant von ihr, dass sie so einen Unterschied gemacht hat zwischen konservativen Parteien und Kräften und progressiven Parteien und Kräften. Und dass so für sie der Unterschied darin besteht, dass Leute, die eher progressiv und links sind und wählen, doch allgemeiner und gesellschaftlicher und solidarischer denken. Und Menschen, die eher konservativ bis rechts denken und wählen, eben Menschen sind, die an sich denken. Also wo das Ich im Vordergrund steht. Und das finde ich stimmt. Also ich hatte so noch nie darüber nachgedacht, dass das Ich da so die prägende Rolle spielt. Also die Frage, wie kann ich ein besseres Leben haben? Wie kann ich mehr Geld haben? Wie kann ich alles toll haben? Und eben bei progressiveren Parteien und WählerInnen eher im Mittelpunkt steht, wie kann es allen gut gehen? Und ich merke so diese Verschiebung dahin, dass es immer mehr halt das Ich so eine Rolle spielt. Und unter diesem Aspekt finde ich das total bemerkenswert, dass dann doch gerade die Jungen, die ja viel auch aufgeben mussten in der Zeit, im Nachhinein, wie wir erfahren haben, größtenteils nicht wirklich begründet, dann doch auch solidarisch denken. Also ich glaube, wenn wir dann über Hoffnung sprechen, das, also so dieser Aspekt macht mir auf jeden Fall Hoffnung.
Als du gerade von dem Interview gesprochen hast, hatte ich kurz so einen Moment von, ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Und dann dachte ich, vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Ergänzung, nämlich, dass ich nicht unbedingt glaube, dass Leute, die konservative Parteien wählen, eher ans Ich denken, beziehungsweise was ich sagen wollte ist, ich glaube, dass dieses Ich auch einen Umweg gehen kann über so Gruppenbildungsprozesse, also dass das Ich auch stellvertretend ein anderer weißer Mann zum Beispiel sein kann, weil wenn wir sehen, wie zum Beispiel AntifeministInnen organisiert sind, wenn wir sehen, wie zum Beispiel Rechte organisiert sind, die sind schon ganz schön gut organisiert. Das heißt, die müssen irgendwie im Austausch miteinander sein und die müssen sich irgendwie auch vernetzen. Von daher, ich bin mir nicht ganz sicher, was sozusagen dieses Ich im Zentrum heißt. Das war gerade ein Gedanke, den ich hatte. Und dann musste ich daran denken, meine Schwester hat 2021 Abi gemacht und ich habe viel auch mit meiner Mutter darüber geredet, was es eigentlich bedeuten muss, für meine Schwester in dieser Zeit Anfang 20 zu sein. Weil wenn ich daran denke, ich bin ja auch in Berlin geboren und aufgewachsen und ich konnte nach dem Abi ausziehen. Also es gab bezahlbaren Wohnraum. Und wenn ich jetzt so daran denke, wie krass das eigentlich ist, dass meine Schwester wahrscheinlich für ein Zimmer so viel wird bezahlen müssen, wie ich damals für einen Monat insgesamt zur Verfügung hatte für Essen und
wenn sie überhaupt eins findet.
Wenn sie überhaupt eins findet, ja. Also, und das finde ich total spannend. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch so die Leute in der Generation von meiner Mutter oder von meinen Eltern überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was es eigentlich gerade bedeuten könnte, sollte, müsste, in diesem Alter zu sein. Also auch wenn ich so, ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit meiner Patentante und die meinte so, ja, Geld war bei mir auch immer knapp, aber irgendwie habe ich es immer hinbekommen. Da meinte ich, ja, aber überleg mal, wie viel eine junge Person jetzt aufbringen muss, die zum Beispiel studiert, die keinen Zugang hat zu Geld, die keine Eltern hat, die das irgendwie abpuffern, die im besten Fall BAföG bekommt, die parallel arbeiten muss. Überleg mal, wie viel Geld pro Monat die aufbringen muss, um sich das leisten zu können. Und überleg mal, wie es bei dir war, ob das irgendwie in einem Verhältnis zueinander steht.
Ich habe letztens schon krass auf Instagram so eine Anzeige, ist es nicht, halt einfach so eine Story gesehen, in der eine Person mit Kind eine Wohnung sucht in, naja, Berlin, in den Bezirken, in denen halt alle suchen, bis maximal 700 Euro und ich kannte die Person und ich habe einfach nur mein Beileid geschrieben mit ganz vielen Herzchen, weil ich einfach nur so dachte, ach du Scheiße.
Ja, voll.
Und du hattest das ja auch angesprochen mit den Generationen, so mit deiner Mutter und deiner Schwester und wie sich da so viel geändert hat und genau das wäre für mich aber auch der Punkt, an dem sich das nochmal unterscheidet mit diesem Ich und Wir, weil ich da zum Beispiel auch, also es ist dann natürlich nur so eine anekdotische Evidenz, aber ich weiß zum Beispiel von Gesprächen zwischen Großeltern und Enkeln, wo man ja eigentlich denken würde, die sind, also die Großeltern sind ansprechbar für Solidarität und man könnte denken, dass sie für die nächsten Generationen wählen. Und ich glaube, das ist aber genauso dieser Punkt, wenn sich politische Einstellungen im konservativen und oder rechten Spektrum bewegen, dass dann selbst sehr alte Leute sagen, nö, ich wähle aber für mich. Ich wähle dafür, dass es mir gut geht. Und was mit meinen Enkeln ist, ja, müssen die selber sehen.
Ja, scheißegal.
Ja.
Ist krass, ja. Voll.
Und ich glaube schon, dass das wirklich, dass das der Unterschied ist. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bin ich gespannt, gleich zu erfahren, aber meine Wahlentscheidung war noch nie nur für mich. Also tatsächlich ist das eines der letzteren Dinge, die für mich wahlentscheidend sind, dass ich da jetzt irgendwie das superbeste Leben habe, sondern ganz vorne steht tatsächlich, ja, also ich meine, so einfach und plakativ das klingt, aber es ist halt wirklich soziale Gerechtigkeit, dass ich will, dass ja alle irgendwie ein gutes Leben haben können. Und um mich geht es mir da eigentlich nicht so. Wie ist das bei dir?
Ich fand es lustig, dass du mich gefragt hast, weil ich denke so, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Doch, in meinem Fall geht es nur um mich.
Ich schaue mir die Steuerprogramme an.
Genau. Nein, aber naja, ich finde, ich habe gerade, aber glaube ich, trotzdem einen Gedanken, der dazu passt, nämlich...
Das dachte ich, deswegen...
Ja. Deswegen dachte ich frage dich jetzt mal.
Ja.
Und zwar, ich musste gerade daran denken, ich mache ja auch schon lange aktivistische Arbeit und ich glaube, die Logik da ist ja auch nicht, ich mache die, weil ich hoffe, dass ich 1:1 was davon habe, ja, sondern weil ich hoffe, dass sich gesellschaftlich etwas verändert und dass viele Leute etwas davon haben. Und deswegen finde ich, macht es total Sinn, dass es bei einer Wahlentscheidung auch so ist. Und am Ende des Tages kommt noch ein Punkt dazu. Mareike meldet sich hier wie in der Schule.
Ja,
so.
Mach schnell, sonst vergesse ich.
Es kommt noch ein Punkt dazu, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich eine Partei wähle, ich direkt was davon habe, ist sowieso nicht gegeben. Deswegen finde ich, macht es schon gar keinen Sinn, das so zu machen.
Ich glaube, für mich ist dieser Punkt mit dem Ich und Wir auch, du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, so, es gibt dann die Gruppen, die sich zusammentun, also nehmen wir mal Neonazis, die dann ja auch irgendwie so zusammen für irgendwas kämpfen und das ist ja offensichtlich relativ erfolgreich und auch sehr, sehr gut vernetzt. Und da ist es dann aber dieses Ich, ist aus meiner Perspektive, dass sie alle sich in bestimmten Merkmalen gleichen und für dieses Ich was wollen. Und ich glaube, das ist so für mich der Unterschied, dass es dann bei solidarischen Strukturen darum geht, dass es ein Wir gibt, dass ich auch eben unterscheiden kann und dass ich auch bestimmte Dinge will, obwohl sie mich persönlich jetzt gar nicht unbedingt so betreffen. Also dass quasi das Ich, um es philosophisch zu sagen, mehrstimmig und vielfältig in den Merkmalen sein kann und bei konservativen und rechten Kräften, dass ich halt sehr, ich verwechsel immer homo und heterogen, also sehr gleich ist.
Homogen,
ja.
Voll, das ist genau auch der Gedanke, den ich hatte. Also, dass es eben viel stärker geht über die Differenzierung von wir sind auf dieser Seite, ihr seid auf der anderen Seite und zum Ich gehören eigentlich alle, die zu diesem hergestellten, gebastelten Wir gehören.
So, Josie, was machen wir denn jetzt damit?
Ich glaube, wir machen weiter. Einfach weiter. Und ich hatte letztens mit einer Therapeutin ein Gespräch und sie hat mich tatsächlich auch gefragt, ja, wie ist das denn für dich? Du machst ja schon irgendwie auch länger Bildungsarbeit mit Blick auf vor allem Rassismus. Und wie fühlt sich das für dich an? Hast du das Gefühl, dass sozusagen deine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind? Und dann haben wir so ein bisschen über Menschen gesprochen, die auf Demos gehen. Und da meinte sie hat das Gefühl, dass diese Demonstrationen auch eine Funktion haben von sich zu vergewissern, ich bin mit meinen Gefühlen nicht alleine und dass sie das wichtig findet. Und da meinte ich voll, ich würde es auch nicht Leuten absprechen, auch wenn ich so ein mittelmäßiger Fan sozusagen im Hinblick auf politische Praxis bin von Demonstrationen. Und ich hoffe inständig und ich werde selbst auch daran arbeiten, Leute darin zu unterstützen, weitere Schritte zu gehen über Demonstrationen hinaus und sich aufrichtig und ernsthaft zu fragen, wie kann ich eigentlich politisch aktiv werden? Weil wenn ich eine Sache in meiner Arbeit gelernt habe, dann ist es, dass wir ganz oft einen ganz krassen Fokus haben auf all die Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Und das ja zusätzlich dazu führt, dass wir uns machtlos fühlen. Dabei gibt es total viele Räume, in denen haben wir Macht. Und die muss gar nicht total krass sein. Das kann sein, dass wir mit Leuten reden. Das kann sein, dass wir uns organisieren. Das kann sein, keine Ahnung, ich sehe das jetzt zum Beispiel bei den Soli-Lesungen. Ich glaube, ich sage das jetzt mal ganz mutig, wir haben heute 12.000 Euro auf Better Place geknackt.
Yay.
Also Sachen sind möglich und ich glaube, es ist wichtig, nicht aus dem Fokus zu verlieren, was eigentlich möglich ist. Weil ich habe das Gefühl, unsere Brainpower geht voll oft so hin zu, ich kann dies nicht machen, ich kann das nicht machen und ich als Einzelperson kann eh nicht die gesamte Gesellschaft verändern. Ist auch überhaupt nicht notwendig.
Hattest du ja auch ganz am Anfang schon gesagt, also diese Situation zum Beispiel auf dem Schulhof, in der Schule, das geht dann ja auch weiter bei der Arbeit. Ne? Das muss ja nicht immer so das riesengroße Ding sein und ich gründe jetzt eine Organisation oder so, sondern einfach so im Alltag für mehr Solidarität zu sorgen, vielleicht auch mal jemanden zu fragen, was brauchst du eigentlich, wie geht's dir eigentlich gerade? Manchmal ist ja schon das so ein erster Schritt.
Ja, voll. Also, und ich hatte gerade, dadurch, dass ich bleib mal bei den Soli-Lesungen, weil ich da ja mit einer Bibliothek zusammenarbeite, für mich war es zum Beispiel auch voll interessant, mich nochmal auch auszutauschen mit den Leuten, die in der Bibliothek arbeiten, weil ich dadurch natürlich auch nochmal andere Einblicke bekommen habe. Die haben mir dann zum Beispiel erzählt, dass mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zum Beispiel und den gestiegenen Heizkosten, dass einfach echt viele Leute in die Bibliothek gekommen sind, weil sie da einfach in einem warmen Ort sein konnten. Und sich mal umzuschauen und zu überlegen, okay, was sind eigentlich diese Orte, wo Leute hingehen können, die niedrigschwellig sind, und gibt es irgendwas, was ich auch machen kann, um diese Orte zum Beispiel zu stärken mit, keine Ahnung, Angeboten, Kleidertausch in der Bibliothek oder was weiß ich. Ich glaube, dass das voll wichtig ist, da mehr hinzugucken und einfach auch mehr zu schauen, wie können wir uns gemeinschaftlich organisieren. Und ich hoffe, dass Leute das machen, weil ehrlicherweise dieses Gefühl von, ich stehe nicht allein und ich bin nicht allein und die Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich nicht nur für mich, sondern ich treffe sie in einem Kollektiv. Ich glaube, das ist voll die wichtige Erfahrung.
Bibliotheken ja sowieso beste Orte, und das passt total gut zu meinem kleinen Tipp, den ich am Ende noch habe, weil du auch die Gefühle angesprochen hattest. Es gibt den Buchladen She Said in Berlin und die bieten am Mittwoch nach der Wahl einen Workshop an mit dem super guten Titel Hallo, wie geht's dir? Nach der Wahl über Gefühle und Widerstand sprechen. Schon das allein zu lesen, dass es diesen Workshop gibt, hat mir persönlich total gut getan. Vielleicht gibt es noch Plätze, wenn ihr das jetzt hört, aber vielleicht bietet ihr sowas auch selbst an, weil ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt ausgebildete Workshop-LeiterInnen sein. Man kann sich einfach so mit Leuten auch zur Wahl verabreden oder auch nach der Wahl, um einfach mal zu sprechen und eben zu hören, wie es anderen Leuten geht und über Gefühle und Widerstand zu sprechen.
Revolution.
Ein Problem von Politik, finde ich, ist ja auch die Frage, wer macht die eigentlich? Und da müssen wir uns ja nur mal im Bundestag angucken, wer da so sitzt. Meistens alte, weiße, hetero-cis-Männer. Und mir ist gerade ein Artikel über den Weg gelaufen, den ich richtig gerne gelesen habe, sehr langer, den ich von vorne bis hinten sehr gern gelesen habe. Passiert nicht so oft, deswegen wirklich richtig großer Tipp von mir. Und da geht es um Claudia Moll. Hast du von der schon mal was gehört?
Noch nie.
Das ist eine SPD-Frau. Und ich lese einfach mal kurz was aus dem Artikel vor, um sie vorzustellen. Claudia Moll, 56, eine kleine Frau mit kurzen schwarzen Haaren und Brille, ist anders als so ziemlich alle ihrer 732 Kollegen im Bundestag. Sie hat weder Abitur, noch hat sie studiert, so wie fast 90% aller Abgeordneten. Sie war vorher nie Mitarbeiterin in einem Parlament oder irgendeinem Büro. Claudia Moll war Altenpflegerin. Sie ist ernst gemeinte Karnevalistin und selbsternannte Kampfraucherin. Fragt man sie, wie viele Zigaretten sie am Tag raucht, sagt sie, das kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Ihr Lieblingsessen ist Currywurst Pommes, sie hört gern die Flippers oder die Amigos. Ihr Mann ist Steiger im Kohletagebau, die zwei gemeinsamen Töchter mittlerweile erwachsen. Moll selbst schob fast 30 Jahre lang Schichtdienst, bis sie sich 2017 spontan für die SPD aufstellen ließ und den Wahlkreis Aachen II seit 8 Jahren in CDU-Hand überraschend gewann. Ich glaube, so bekommt man schon ein bisschen Eindruck von ihr. Ich kann diesen rheinischen Dialekt leider überhaupt nicht nachmachen.
Habe ich direkt gemerkt. Meine Mutter kommt ja aus Düsseldorf.
Ja, also überhaupt gar nicht. Sonst hätte ich auch andere Absätze rausgebracht, weil dieser Artikel funktioniert wirklich auch viel über diesen Dialekt.
Geil.
Und schon alleine das, also dass da jemand in der Öffentlichkeit steht mit so einem Dialekt, ne, das steht ja auch für was. Und es gibt, versuche ich dann auch mal in den Sendungsnotizen zu verlinken, es gibt in diesem Artikel so ein Video von Claudia Moll zusammen mit Olaf Scholz, wie sie ihn vor einem Aufzug trifft, irgendwo auch in so einem, also Bundestagsgebäude oder so. Und also sie ist halt einfach so ein normaler Mensch, würde ich mal so sagen. Und sie geht halt einfach so hin. Also sie liebt Olaf Scholz auch über alles, merkt man dann auch in dem Artikel, ist irgendwie ganz süß. Mein Olaf, sagt sie immer. Und sie trifft ihn halt so, und das war eben gerade zu der Zeit, als klar war, dass die Wahlen im Februar stattfinden, und dann geht sie so zu ihm hin und sagt dann so, ja, wie jetzt im Karneval wählen, da muss ich ja mit Clownskostüm dahin gehen, und er wird gerade gefilmt, das weiß sie aber nicht, und sie redet halt einfach so, ne, in Berlin würde man glaube ich sagen, so wie ihr die Schnauze gewachsen ist. Und Olaf Scholz, der ist sich halt gewiss darüber, dass er gerade gefilmt wird, und lacht dann auch so, aber eigentlich merkt man, naja, so richtig angenehm ist es ihr nicht. Und in diesem Video, finde ich, wird so viel klar, was eigentlich nicht gut ist an der Politik. Und aus meiner Perspektive auch, warum wir viele der Probleme haben. Weil es einfach, ja, weil Menschen wie Claudia Moll fehlen. Deswegen lest auf jeden Fall diesen Artikel. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr andere Claudia Molls kennt. Also ich glaube, sie ist jetzt nicht die einzige Person, die nicht, ja, was sind die im Bundestag, sind sonst irgendwie Verwaltungsbeamte oder JuristInnen und so.
Super viele JuristInnen.
Genau, Claudia Moll wird im Berufsverzeichnis der Abgeordneten unter Sonstiges geführt. Also wenn ihr andere sonstige Leute im Bundestag kennt, die ich und vielleicht auch Josie, wenn du Lust hast, entdecken sollten, dann schreibt uns das mal, weil ich finde es total wohltuend zu sehen, dass es solche Leute gibt in der Politik.
Ferien.
Ich habe heute was mitgebracht, weil ich mir schon dachte, dass die Frage aufkommt, was machen wir jetzt mit der politischen Lage? Und als ich dieses Gespräch mit der Therapeutin hatte, meinte sie, ja, was würdest du denn zu Leuten sagen, die die ganze Zeit vor der Glotze sind, die irgendwie die ganze Zeit Nachrichten konsumieren und so weiter? Und ich war so, ehrlich gesagt, wenn die Welt untergehen sollte, dann ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, nochmal eine gute Zeit zu haben vielleicht.
Boah, das stimmt.
Also.
Das stimmt.
Keine Ahnung. Ich meine, die Frage ist doch voll oft so, wenn heute, wenn jetzt dein letzter Tag wäre, was würdest du machen? Mhm. Und ich glaube, ich bin sehr sicher sogar, dass die meisten Leute sagen würden, ich würde nicht auf Insta scrollen und mir die ganze Zeit irgendwie schreckliche Nachrichten reinziehen.
Vielleicht, was würdest du machen?
Ich würde mir einen richtig guten Tag machen. Ich glaube, ich würde trotzdem im Bett rumhängen, weil das für mich wirklich zu einem richtig guten Tag gehört. Dinge essen, auf jeden Fall Dinge essen und schlendern. Ich mag gern so ruhige, langsame Tage, mich mit Leuten unterhalten. Solche Dinge würde ich wahrscheinlich machen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das sehr gut dazu passt, weil...
Das sieht toll aus.
Ich zeig's dir gleich, du darfst auch gleich reingucken. Es heißt Slow Pleasure, Explore Your Pleasure Spectrum von Euphemia Russell. Und ich habe irgendwann angefangen, mich absichtsvoll mit diesem Thema zu befassen, weil ich viele Erfahrungen gemacht habe, die richtig scheiße waren und die einfach Ewigkeiten so ich in meinem Körper mit mir rumgeschleppt habe. Und ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, es gibt quasi mich in der gleichen Größe nochmal in Blei gegossen und diese Figur sitzt in mir drin und hat einfach sehr viel Angst und ist sehr abgefuckt. Und ich habe aber gemerkt, dass manchmal diese kleinen Momente, wenn ich aus dem Fenster schaue und irgendwie der Regen besonders schön an der Fensterscheibe hinabgleitet oder so, dass das so kleine Momente sind, die mir trotzdem helfen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Pleasure zu befassen und auch so damit, wie wir das in den Alltag integrieren können, dass es eben nichts Abgespacedes ist, nichts ist, was Geld kostet oder so, sondern dass wirklich eine Form von Bewusstheit, Achtsamkeit ist, den eigenen Körper als menschlichen Körper mit menschlichen Bedürfnissen wahrzunehmen, kleine Momente, wo wir uns spüren, emotional und vielleicht auch körperlich, dass Pleasure für unterschiedliche Leute sehr unterschiedlich auch aussehen kann. Und ich glaube, für mich ist das im Moment so gefühlt das Gegenstück zu allem, was in der Welt passiert, weil ich schon finde, wenn wir uns langfristig mit diesen Themen befassen wollen, wenn wir langfristig kämpfen wollen, dann brauchen wir schöne Momente in unserem Leben. Und deswegen habe ich dieses Buch mitgebracht, dass du jetzt einmal reingucken darfst. Das ist nämlich mega schön gemacht. Das ist so, ihr könnt es ja nicht sehen, vielleicht guckt ihr es euch an. Ich packe es natürlich in die Sendungsnotizen. Aber es ist so von außen mit so Rosé- und Orangetönen, mit so Farbverläufen und die Schrift ist so leicht hervorgehoben und die hat so einen bronzefarbenen Glanz und innen ist es so total luftig gesetzt. Das ist richtig schön, auch so mit ganz vielen Übungen.
Toll. Und gibt es das auch auf Deutsch? Weißt du das?
Wahrscheinlich
nein,
nicht,
ne?
Das gibt es nicht auf Deutsch.
Du musst es auf Deutsch übersetzen.
Ich will es nicht auf Deutsch übersetzen. Wenn, dann ich tatsächlich befasse ich mich gerade viel damit, wie coole brasilianische AutorInnen ins Deutsche übersetzt werden können, weil ich meine, US-amerikanische AutorInnen haben es, glaube ich, vergleichsweise einfach ins Deutsche übersetzt zu werden.
Ja, aber wir brauchen Slow Pleasure.
Wir brauchen Slow Pleasure.
Dankeschön. Darf ich das jetzt behalten?
Natürlich nicht. Ich lese es ja noch.
Ich habe auch was zu Ferien dabei, was richtig gut zu diesem Buch passt, finde ich, weil wenn ich mir jetzt so überlege, wie das für mich aussieht, die Arbeit der Person, die ich jetzt mitgebracht habe für Ferien, dann würde das auch so aussehen. Ich habe Poesie dabei und zwar von Stefanie Laya Okongo. Laya ist Autorin und Poetin und Schreibpädagogin, außerdem Künstlerin. Und in Layas E-Mail-Signatur, von der ich nämlich eben gerade noch eine E-Mail bekommen habe, steht kollektive Heilung begleiten. Ich habe das große Glück, dass ich Laya schon ein paar Mal persönlich getroffen habe und Laya kommt auch in unserem Buch Bist du behindert oder was vor. Und da gibt es eine Vorstellung von Laya, die ich noch kurz vorlesen möchte, weil ich die so toll finde. Ganz am Anfang kommt eben, was Laya alles macht. Also Laya fotografiert, macht Workshops, ist in der Bildungsarbeit tätig, macht Poesie und dann sagt Laya, und ich bin cute. Menschen, die marginalisiert werden, wird oft ein liebevoller, zarter, witziger und vielleicht auch kokettierender und ehrlicher Bezug zur Welt und zur eigenen Persönlichkeit abgesprochen. Ich bin cute und intersektional, beides gehört zu mir. Und ich bin großer Fan von Laya und vor allem auch von Layas Poesie. Und Laya hat gerade auf Instagram ein Gedicht veröffentlicht. Und ich habe Laya gefragt, ob Laya das einsprechen mag für uns. Und hier kommt's.
Zwischen gestern und morgen, zwischen Lüge und Licht, zwischen Hass, der wächst, und Hoffnung, die atmet. Wir sind aus Worten gebaut. Wir handeln, leben, lernen. Stimmen, die sich erheben, wenn das Schweigen dröhnt und das Destruktive kreischt. Wir sind hier, weil Rückzug kein Weg ist, weil Geschichte kein Echo sein darf, weil Würde nicht verhandelbar bleibt. Wir wählen und wir fallen nicht.
Danke, Laia.
Dankeschön. Und ehrlich gesagt, wie gut, dass es diese Leute gibt, die so coole Arbeit machen und die wahrscheinlich auch weitermachen werden.
Dies ist der Anrufbeantworter von Revolution und Ferien. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Hinterlassen Sie gerne eine Nachricht nach dem Signalton.
Hallo, also meine Frage bezieht sich darauf, ich bin die erste meiner Familie, die studiert. Ich habe jetzt angefangen und meine Eltern sind eben beide Arbeiter. Und ja, ich finde es einfach echt schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da einfach eine ganz andere Sprache gesprochen wird, die ich gar nicht kenne. Also dieses CT, ST, ganzen lateinischen Begriffe verstehe ich gar nicht. Und habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit irgendwie versuchen, da noch aufzuholen. Und auch wenn es so Diskussionen in Seminaren gibt, verstehe ich auch nicht die Hälfte, was die Leute sagen, weil die so viele Fachbegriffe benutzen. Und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr irgendwelche Tipps habt oder du irgendwelche Tipps hast, was man denn so als Erststudent irgendwie, wenn man eben nicht aus diesem akademischen Hintergrund kommt, was es da für Tipps gibt, wie man da irgendwie Hilfe bekommen kann.
Also erstmal musste ich ein bisschen lachen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was CT, SC ist oder so. Also ich denke da irgendwie an was Medizinisches, aber vielleicht kannst du mich gleich aufklären. Ich kenne diesen Struggle auf jeden Fall, dass es da so Begriffe gibt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und auch manchmal an Orten, die jetzt gar nicht unbedingt so akademisch sind, aber dadurch, dass halt die meisten Leute, mit denen ich so irgendwo rumstehe oder sitze, akademisch sind und ich nicht, gibt es da immer wieder sowas. Und manchmal auch wirklich, also unangenehme Situationen. Und wie ich damit umgehe, ist so ein bisschen so, dass ich mich mittlerweile, weil ich weiß, ich bin oft nicht die Einzige, die irgendwas nicht versteht, ich frage total viel. Und das ist aber auch ein Privileg, das zu können. Also ich glaube, vor allem auch so ein, wie nennt man das, so ein erarbeitetes Privileg im Sinn von, ich habe da jetzt so viel reflektiert drüber, über Klassismus, also die Diskriminierung aufgrund des sozialen Status, der Herkunft und diese ganzen Mechanismen, dass ich mich nicht mehr so viel schäme. Also manchmal immer noch ein bisschen, ganz geht es nicht weg, aber ich schäme mich nicht mehr so viel wie früher. Und deswegen frage ich sehr viel. Und ich hatte gerade erst letztens so eine lustige Situation. Da war ich in so einem Vortrag, Workshop, Panel, irgendwie so ein Ding. Und es war vor Ort und digital. Und ich war digital zugeschaltet und waren ganz viele Fachbegriffe. Und bei dem einen wusste ich so halb, was er bedeutet. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher das war, aber ich wusste es nicht so ganz. Und ich war ja auch digital dabei, hatte irgendwie nichts zu verlieren. Dann habe ich halt in den Chat geschrieben, so dass ich nicht gut finde, dass diese Fachbegriffe nicht erklärt werden und dass dieser eine Begriff doch erklärt werden soll. Und dann stellte sich raus, dass der am Anfang erklärt wurde. Aber ich war irgendwie unter der Dusche in dem Moment. Naja, nichtsdestotrotz würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen und vielleicht auch gerade von Leuten, die dann doch wissen, wie manche Begriffe heißen, ne? Also es ist, finde ich, total easy, gerade wenn man die Bildung hat auf diesem Gebiet, wo es dann irgendwie darum geht bei dem Fachbegriff, dann einfach zu sagen, so, ich würde gerne nochmal erklären, was d-d-d heißt. Also ich finde, solche Begriffe zu erklären kann man eigentlich nicht oft genug.
Voll. Also ich habe ja studiert und kenne eher so dieses Studieren ohne Geld, also so. Ich habe angefangen zu studieren und hatte keinen Computer zum Beispiel und habe dann immer so als einzige Person alles handschriftlich abgegeben. Und ich glaube, bei mir kamen drei Sachen zusammen. Nämlich einmal, ich habe sehr gerne studiert, weil es viel anonymer war als in der Schule. Ich hatte in der Schule leider oft die Situation, dass ich wirklich Lehrkräfte hatte, die einfach dann mich mit Noten bestraft haben, wenn die nicht mehr weiter wussten. Das fand ich, war zumindest damals bei mir, ich weiß nicht, wie Studium jetzt ist, ist ja auch einiges passiert, aber bei mir war das entspannter, weil ich mehr so gucken konnte, okay, welche Leute an der Uni mag ich und zu welchen Kursen kann ich gehen oder will ich auch gehen. Zum Thema Fremdbegriffe. Ich finde es spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, war für mich auf jeden Fall auch immer so ein Ding, weil ich so dachte, ja, hier sind ein paar Leute, die irgendwie die ganze Zeit mit den Begriffen rumwerfen, aber ehrlicherweise habe ich manchmal auch meine Zweifel, dass die so genau wissen, was
ja,
sie bedeuten.
Glaube ich auch, ja.
Und inzwischen ist es so, dass ich ja manchmal auch an der Uni unterrichte. Das heißt, ich weiß, dass die meisten Leute Begriffe verwenden, von denen sie selbst nicht wissen, was sie bedeuten. Und ich finde es spannend, weil wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich zum Thema Intersektionalität unterrichte, habe ich echt viele Studis, die da rausgehen, die so, ach, das bedeutet Intersektionalität. Und ich finde es total krass, weil es nämlich zeigt, dass du einfach viele Leute hast. Ich finde, Studieren ist so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. da läuft eine Person nackt rum und alle sagen die ganze Zeit, oh, das sind aber schöne Kleider, so nach dem Motto. Also es ist so ein bisschen auch so eine Selbstbeweihräucherung und ich glaube, es ist voll legitim, da auch immer mal wieder auszusteigen, Fragen zu stellen, Sachen, die du nicht verstehst, weil am Ende des Tages ist eine Universität ein Lernraum. Das heißt, du solltest mit Wissenszuwachs da rausgehen. Das ist die Grundprämisse. Und ja, da sind Leute, die haben Geld und ja, da sind Leute, die haben Zugang zu all diesen Begriffen, die sind damit groß geworden. Aber die Uni ist nicht dafür da, einfach nur, dass diese Leute sich irgendwie innerlich abfeiern können, sondern die Uni ist dafür da, dass du da rausgehst und im besten Fall mehr weißt und Fragen stellen kannst und noch neue Fragen stellst, weil wissenschaftliches Arbeiten ist ehrlicherweise auch Fragen stellen und auf der Beantwortung deiner Frage noch mehr neue Fragen zu stellen. Deswegen, ich finde Fragen stellen voll wichtig in dem Zusammenhang. Ich möchte an der Stelle noch einen anderen Aspekt nennen, den ich auch wichtig fand für mich selbst, nämlich ich bin ja auch mit Wissensbeständen von schwarzen Menschen groß geworden und das war für mich zum Beispiel auch voll wichtig, weil ich nämlich deswegen oft Situationen hatte an der Uni, ich habe ja Afrikawissenschaften studiert, wo ich gemerkt habe, dass weiße Leute einfach richtig krasse Scheiße labern und das aber in so einem Unisprech und deswegen Leute das schwierig fanden, das zu entlarven und ich war so, das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Wissensstand.
Ja.
Und dass aber das Wissen von meiner Familie natürlich eigentlich Wissen ist, was irgendwie in diesen Räumen auch nicht vorkommt. Aber es war für mich trotzdem total wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nochmal anders hinter diesen Vorhang gucken von, es wird auch einfach richtig viel Mist gelabert. Mhm.
Erinnert mich an Texte im Journalismus, die dann auch gerne von, ja, alten weißen Männern geschrieben werden, wo man dann einfach so das Gefühl hat, das ist jetzt nur so ein intellektuellen Geschwurbel, um sich intellektuell darzustellen. Aber manchmal habe ich dann auch das Gefühl, also entweder verstehe ich es wirklich nicht oder die verstehen eigentlich auch gar nicht, was sie sagen. Oder es ist einfach totaler Quatsch, einfach nur um auf irgendeine Art und Weise intellektuell dazustehen. Und ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Mir ist da noch ein Aspekt wichtig und das ist das Imposter-Syndrom, also das HochstaplerInnen-Syndrom. Und das ist ja das Perfide daran, dass das vor allem mehrheitlich Menschen haben, die sowieso marginalisiert sind. Und deswegen ist halt das mit diesen Fragen stellen, also wie gesagt, ich finde alles, was du gesagt hast, total richtig. Ich wollte nur noch mal so hinzufügen, wie hart es sein kann. Also wie doll man so eine Scham und so ein, weißt du, man hat halt so das Gefühl, so man gehört da eh nicht hin und dann fällt man auf, wenn man das fragt und das ist halt so eine miese Kombination, finde ich, gerade so mit Klassismus und Imposter, dass man sowieso die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin fehl am Platz und dann dadurch, dass man vielleicht so eine Frage stellt, wird alle anderen sagen, ja, ist doch eh klar, das bedeutet, das ist einfach so, oh. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, sich mit anderen zusammenzutun, also da nicht alleine zu sein, weil man ist nicht alleine und gerade auch rund um Klassismus oder Antiklassismus passiert ja, soweit ich das weiß, an Unis auch was. Es gibt ja manchmal dann so Referate oder so, ne, wo auch Arbeiterkinder oder ErstakademikerInnen sich dann irgendwie auch zusammentun können und so. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man dann nicht das Gefühl hat, wirklich jetzt so die einzige Person zu sein. Und am Ende noch die Frage an dich, was ist denn jetzt dieses CTSC?
Und ich habe studiert und ich bin mir auch unsicher. Ich glaube, CT bezieht sich auf, du kriegst halt so bestimmte Punkte, wenn du bestimmte Module abschließt. Mhm. Ich glaube, das ist das, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Und magst du am Ende vielleicht, das ist jetzt halt wirklich ein richtig krasser Service-Mehrwert für unsere HörerInnen, aber magst du in einfacher Sprache erklären, was intersektional bedeutet? Weil ich glaube, hier hören bestimmt auch Leute zu, die das gar nicht so genau wissen.
Intersektional bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass mehrere Formen von Unterdrückung sich an einer Person zum Beispiel überlagern. Also ich zum Beispiel bin eine schwarze Person, das heißt, ich erfahre Rassismus und ich werde zum Beispiel auch als Frau wahrgenommen. Und intersektional bedeutet eigentlich, ich versuche das manchmal auch mit Farben auszudrücken, weil ich das hilfreich finde. Du kannst dir also vorstellen, eine Form von Unterdrückung ist rot und die andere ist zum Beispiel blau. Und die Erfahrung, die ich mache, ist nicht zu 50% rot oder zu 50% blau, sondern eigentlich ist es ein ganz bestimmter lila Ton. Das heißt, ich erfahre eine ganz bestimmte Art von Ausgrenzung, die eben nicht nur rassistisch ist und nicht nur sexistisch, sondern immer so eine komische Mischung daraus.
Siehst du, ich wusste, was Intersektionalität bedeutet, aber mir hat es noch nie jemand so gut erklärt. Danke dir.
Dankeschön. Ich muss noch kurz eine Sache zu Imposter sagen, weil ich damit viel anfangen kann. Ich hatte das natürlich auch. Ich saß auch in der Uni und hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich gehöre nicht hierher. Aber ehrlicherweise hat sich das auch für mich ein bisschen gut angefühlt, im Sinne von, dass ich die ganze Zeit dachte, ihr wisst nicht, dass euch ein Fehler unterlaufen ist und ich sitze jetzt hier und unterwandere die ganze Geschichte. Das war immer so ein bisschen mein Gefühl dazu. Aber ich weiß inzwischen auch, dass viel in meinem Leben auch damit zusammenhängt, dass ich einfach Delulu bin. Wirklich, ich kann es anders nicht sagen. Und dass ich einfach ganz oft dachte, allen anderen muss es genauso gehen wie mir. Und deswegen ist es voll wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, weil das bestimmt eine andere Person, die traut sich gar nicht, die versteht den Begriff auch nicht. Das war halt immer so ein bisschen so meine Perspektive.
Also eigentlich müsste es mehr Delulu-Referate an Unis geben.
Ja, gründe dein eigenes Delulu-Referat. Das ist dein Mantra.
Playlist.
Heute war es für mich ehrlich gesagt besonders schwierig, gute Musik rauszusuchen. Nein, nicht gute Musik, sondern es war für mich schwierig, Musik rauszusuchen, weil heute haben wir ja ein Thema, wo wir uns mit der politischen Lage von allen Dingen auf der Welt beschäftigen. Und ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen über meine Schulzeit erzählt und wie schrecklich ich das fand, in die Schule zu gehen. Und meine Schulzeit habe ich überlebt, weil ich super viele Playlisten hatte, die sehr viel empowernde Musik hatten. Das heißt, eigentlich hätte ich jetzt eine gesamte Playlist nur für diese Folge. Darüber können wir noch abstimmen, ob ihr die bekommt oder nicht. Ich muss noch eine andere Geschichte kurz erzählen, über die ich am Anfang des Jahres nachgedacht habe. Und zwar gab es ja diese ganze Thilo Mischke-Geschichte. Ich will da jetzt gar nicht tief einsteigen.
Danke.
Wir verlinken es euch in den Shownotes. Aber es geht um eine Person, die als Moderator vorgeschlagen war und die einfach sich nicht nur sexistisch, rassistisch, ableistisch und alles geäußert hat. Auf jeden Fall, was ich total spannend fand, war, es gab einen offenen Brief, der wurde unterschrieben. Es wurde sich dann gegen ihn als Moderator entschieden. Und dann gab es super viele Typen, die dann so Repliken darauf geschrieben haben. Und einer hat unter anderem geschrieben, er hätte sich die Fotos angeguckt der Leute, die unterzeichnen, und die sind alle hässlich und belanglos.
Wow.
Und ich muss sagen, das hat mir voll den Schub gegeben in diesem Jahr, weil ich so dachte, wie krass ist das? Ich muss nicht normschön sein, also in der Perspektive dieser Person, weil ich bin natürlich sehr gut aussehend eigentlich. Ich muss nicht normschön sein und ich kann belanglos sein. Und trotzdem kann ich dazu beitragen, dass so ein Typ abgesägt wird. Da war ich so, danke für diese Information. Ich fühle mich sehr empowered dadurch. Genau, das sind vielleicht so die kurzen zwei Geschichten. Vielleicht noch diese Songs, es ist mir wirklich schwer gefallen, aber diese Songs erstmal. Das, was mich durch die Schulzeit getragen hat, ist von Mariah Carey, Can't Take That Away From Me. Also sie singt darüber, dass es etwas in ihr gibt, das Leute ihr nicht nehmen können, egal was sie versuchen. Und ich mag auch immer sehr gerne Hip-Hop, weil ich finde, Hip-Hop kann oder Rap kann so einen super selbstbewussten Sound haben. Und ich mag auch sehr gerne also meiner Empowerment-Playlist ist New Level featuring Future. Und zwar ist das von A$AP Ferg. Und das ist auch eins von diesen Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen Songs.
Voll gut, weil ich habe für die Playlist am Anfang was so, glaube ich, ein ganz anderer Umgang damit ist. Der erste Song, den ich dabei habe, heißt Cry Baby. Und genau darum geht es auch, um Babys, die cryen, so wie ich manchmal. Und der Song kommt von Gigolo Tears. Und Gigolo Tears spielt auch bei meiner Buchpremiere nächsten Monat, kleine Werbeunterbrechung, bei der auch die wundervolle Person, die mir gegenübersteht, moderieren wird. Also verpasst das nicht. Verpasst nicht Josephine Abraco und Gigolo Tears. Ich bin der Sidekick an dem Abend. Und ich habe aber nicht nur Crybaby mitgebracht, sondern auch noch so einen ganz kurzen Song, der danach kommt. Den mag ich mindestens so gerne. Der heißt Ich heul jeden Tag und finde das ganz normal. Und dann habe ich eben auf dem Weg ins Studio, habe ich im Radio einen Song gehört und dachte so, boah, wenn ich wiedergeboren werde, woran ich nicht glaube, dann möchte ich als Schlagzeugspielerin wiedergeboren werden und möchte Best of You von Foo Fighters trommeln. Und ihr müsst euch jetzt unbedingt diesen Song anhören. Und ich glaube, ihr werdet es fühlen. Und wenn ihr es nicht fühlt, habt ihr kein Herz oder ihr versteht keine Musik oder fühlt Musik nicht. Aber stellt euch das mal bitte vor. Also mir macht das den ganzen Tag schon gute Laune, dass ich mir vorstelle, ich sitze am Schlagzeug und spiele Best of You von den Foo Fighters. Und natürlich singe ich auch dabei. Viel Spaß.
Ich stelle mir gerade vor, wie Mareike hier vor mir sitzt. Oder sitzt du? Doch, du würdest sitzen am Schlagzeug.
Ich würde sitzen, ja.
Und aus voller
so
Seele Best of You singt.
Ja.
Und ich finde, das solltet ihr zum Anlass nehmen, unseren Podcast zu bewerten, nämlich mit so viel Sternen, wie ihr Mareike geben würdet für den Gesang.
Vielleicht gibt es dann ja irgendwann mal eine Live-Aufnahme, wo wir dann auch Musik machen und du machst, keine Ahnung, kannst du dir ja noch überlegen.
Was von Mariah, obviously.
Und ich mach das. Also das geht natürlich nur, wenn
ihr... Hört ihr, dass Mareike begeisterter klingt als ich?
Das geht natürlich nur, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, Sternchen vergebt, Bewertung schreibt, abonniert
ihn teilt.
Macht mal mehr Instagram-Stories, Leute.
Ja, gute Frage, was ist da eigentlich los?
Ja, wahrscheinlich haben sie sich noch nicht vorgestellt, dass ich Foo Fighters trommle.
Als Belohnung.
Wie uncool hört sich das an?
Ich weiß aber trommeln. Jetzt gerade nicht, ob das... Ich glaube, du sagst du auch Trommeln zum nee. Schlagzeug? Ich glaube nicht.
Nee, aber ich finde es witzig, weil es sich so uncool anhört.
Aber jetzt mal ganz im Ernst. Uns hilft es voll, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr uns Bewertungen gebt. 5 Sterne natürlich am besten für besten Podcast, beste Sternauswahl. Und wenn ihr alles von uns teilt. Auf Insta könnt ihr natürlich teilen und mit euren Freundinnen, mit eurer Familie, mit der netten Arbeitskollegin, wem auch immer. Aber teilt unseren Podcast und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, herzlichen Glückwunsch.
Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Ciao.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prako und Mareike Kaiser. Schnitt
Giordana Marsilio.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Annautentasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
Josie, ich hatte mir ja meinen Lieblingslippenstift bestellt. Der kam an.
Geil.
Dann habe ich ihn aufgetragen, bin zu einer Veranstaltung gegangen, sah toll aus mit dem Lippenstift und abends wollte ich den dann suchen und er war weg.
Schon verloren?
Ich hatte ihn weniger als 24 Stunden.
Das erinnert mich an meine Schwester.
Ja. Also, Grüße gehen raus an die Schwester. Zum Glück wurde er aber bei der Veranstaltung gefunden und sie schicken ihn mir zu, aber ich bin jetzt wieder lippenstiftlos. Naja.
Benutzt du ihn jetzt noch?
Der ist ja weg.
Nee, ich meine, also wenn du ihn wiederkriegst oder bist du so eine Person, die Angst hat, dass der irgendwie kontaminiert sein könnte? Das interessiert mich noch.
Bevor du mir das gesagt hast, wäre ich niemals auf die Idee gekommen.
Ich würde den benutzen eiskalt. Ich habe da absolut keine Issues mit, aber ja.
Doch, aber der ist teuer. Ich benutze den.
Ja.
Klar. Ja. Okay, bis bald bei eurem Beauty-Podcast.